Inforadio Podcast.
Herzlich willkommen zu einer Viertelstunde Kino im Inforadio mit Rainer Veit und dem Festival Film ohne Grenzen in Bazzaro, dem TIFF in Toronto und einigen Neustarts dieser Kinowoche. It Must Swing ist nicht der erste Film, der die Blue Note Story erzählt, jenes legendären Jazz-Labels, das die beiden Berliner Juden Alfred Leon und Frank Wolf 1939 nach ihrer Flucht in New York gründeten.
Looking at them from the outside, we could say they were on a mission.
It Must Swing ist aber mit Abstand die aufwendigste, optisch brillanteste und überraschendste Dokumentation zum Thema. Und sie geht weit über das Label und seine zwei Gründer allein, die Musik und die Musiker hinaus. Blue Note wurde mit seinen vorwiegend schwarzen Musikern und den beiden weißen deutschen Chefs fester Bestandteil der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Wohl auch, weil Leon und Wolf in Berlin der Nazizeit selbst Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung erlebten und schon deshalb auf der Seite der Schwarzen standen. Der Filmemacher Erik Friedler sprach für den Film nicht nur mit Musikern, die den Blue Note Sound prägten. Musikern wie Herbie Hancock, Quincy Jones, George Benson oder Ron Carter, um nur ein paar zu nennen. Friedler ließ dann, wenn die Musik nicht mit Archivmaterial zu bebildern war, ganze Sequenzen von Trickzeichnern als Animation illustrieren. Archivmaterial, Animation und neu gedrehtes ergeben eine bislang kaum so gesehene harmonische Einheit und der Soundmix von It Must Swing ist einfach genial gelungen. Ein filmisches, musikhistorisches, gesellschaftspolitisches und akustisches Meisterwerk. Und warum heißt der Film It Must Swing?
All Alfred would say, the strongest thing he would say, it's not swinging. He wanted to swing.
Der Essayfilm Palmyra von Hans Putnis hätte ein beeindruckender Film über Bedeutung und Mythos der von der IS zerstörten Wüstenstadt werden können, hätte man sich entschieden, einfach weniger salbadernd und hochgetrabt essayistisch vorzugehen, sondern einen direkteren Zugang zu finden. Stattdessen:
Wenn man einen weit entlegenen Ort wirklich betritt, erblickt man nicht die Bilder, die einen zu ihm hingelockt haben. Der Balschamin-Tempel von Palmyra ist dann keine Fotografie mehr. Er ist eine unwahrscheinliche, aber begehbare Steinruine in der syrischen Wüste.
In diesem Lamento-Hauptseminarton erzählt Putnis seine an sich spannende Palmyra-Geschichte und immer dann, wenn nach längeratmigem, architekturhistorischem Abgehandle das Hier und Jetzt und die Zerstörung und die Menschen aus Palmyra zu Wort und ins Bild kommen, wird der Film lebendig und spannend. Palmyra ist eine Montage aus 2008 gedrehtem Material, Bildern der Zerstörung, die vom IS ins Netz gestellt wurden, Zeitungsausschnitten und TV-Schnipseln. Zum eindringlichsten des Films gehören aber die letzten Minuten. Dann, wenn Putnis mit einem ungemein liebenswerten und gescheiten 15-jährigen Schmuckverkäufer spricht und wir dabei mehr über Land, Menschen, Psyche und Palmyra erfahren als in den anderthalb Stunden Film zuvor. Dass die Dokumentation Mr. Gay Syria weltweit auf vielen Filmfestivals ausgezeichnet wurde, ist insofern verwunderlich, als dass der Film wenig mehr berichtet als das, was man ohnehin schon weiß, nämlich, dass man als homosexueller Mensch und Muslim in der arabischen Welt wenig zu lachen hat, dass Bedrohung, Mord und Diskriminierung Tagesordnung sind. Erzählt wird einerseits die Geschichte von Hussein, der in Istanbul schwul als Friseur lebt, Frau und Kinder aber in einem kleinen Dorf in Syrien. Und da ist der LGBT-Aktivist Muhammad Hassino, der den geflüchteten Schwulen und Lesben aus der arabischen Welt eine Stimme sein will. Nur so recht zusammengehen will das alles nicht und der Erkenntnisgewinn hält sich ebenfalls ziemlich in Grenzen. Mr. Gay Syria. Ebenfalls seit dieser Woche im Kino ist Menashe, eine berührende, tragisch-komische und jüdische Vater-Sohn-Geschichte aus New York, wobei der reichlich unorthodoxe Vater mit ziemlich vielen orthodoxen Problemen zu kämpfen hat. Kirsten Dietrich stellt uns Menashe vor.
Menashe ist fromm und will ein gottgefälliges Leben führen, so wie alle in seiner Gemeinde in Borough Park im New Yorker Stadtteil Brooklyn, der größten ultraorthodoxen Gemeinde außerhalb Israels. Mit seinem Sohn spricht Menashe Jiddisch und studiert die Tora. Aber wenn im Bibeltext Tiere vorkommen, dann geht die Fantasie schon mal mit Menashe durch und er brüllt wie ein Löwe. In der Gemeinde kommt das nicht so gut an. Da gilt Menashe als Chaot. Er schlägt sich mehr schlecht als recht als Verkäufer durch, steckt sich die Schläfenlocken hinters Ohr und läuft hemdsärmlich herum. Immer. Menashe ist ein Träumer. Sein 10-jähriger Sohn, wie das so ist bei Heranwachsenden, findet das peinlich.
Daddy, für was trägst du dich der Hitl oder Reckl wie alle? Ich werde das wohl durchgesetzt.
Papa, warum trägst du nicht Mantel und Hut wie die anderen? Fragt der Sohn. Menasche hat darauf keine wirkliche Antwort. Er ist eben so. Zum Problem wird das, weil Menasche Witwer ist und nicht wieder heiraten möchte. Deshalb soll der Sohn beim Onkel aufwachsen. Denn die Chassidim, Menasches ebenso fromme wie strenge Gemeinde, schreiben vor, dass Kinder nur in einem Haushalt mit Mann und Frau großgezogen werden sollen. Menasche möchte seinen Sohn behalten, aber auch sein kleines bisschen Individualität leben. Diese Überzeugung teilt Hauptdarsteller Menasche Lustig mit seiner Filmfigur. Wie überhaupt der Film Menasche im Wesentlichen Menasche Lustigs Familiengeschichte erzählt. Denn auch er ist in seiner Gemeinde ein Außenseiter. Schließlich versteht er sich als Schauspieler.
It's not usual somebody should make like this.
Natürlich macht jemand wie ich so etwas eigentlich nicht. Aber ich bin nun mal ein Schauspieler. Wenn du merkst, ich habe ein Talent, ich habe eine Geschichte zu erzählen, dann sollte es auch die Möglichkeit geben, das auszuleben. Das ist etwas Gutes und widerspricht der Religion überhaupt nicht.
Die Hauptrolle im Film war für ihn wie eine Befreiung. Im Abspann werden die Namen der meisten Schauspieler nicht genannt, weil sie Angst haben, sonst aus der Gemeinde ausgeschlossen zu werden. Joshua Weinstein wollte seinen Film dennoch unbedingt vor Ort drehen. Eigentlich kommt er vom Dokumentarfilm her und mit diesem genauen Blick schaut er auch auf Menasche, sowohl auf den Schauspieler als auch auf die Filmfigur.
Und soweit unsere ausgewählten Neustarts in dieser Kinowoche. Bazzaro am Scharmützelsee, unweit von Berlin, ist ein idyllischer Ort und seit 2013 auch ein Ort für ein Filmfestival. Ins Leben gerufen von Susanne Siomont und ihren Mitstreitern ist Film ohne Grenzen das unaufgeregteste und charmanteste Festival, das man sich vorstellen kann. Aber auch eins, das kontroverse und aktuelle Themen nicht scheut. In diesem Jahr hat sich Film ohne Grenzen das Motto Anstand gegeben. Susanne Siomont.
Ja, Anstand, das ist uns auch erst klar geworden in der Diskussion. Damit verbinden viele Menschen erstmal was Verstaubtes und es löst auch irgendwie unangenehme Gefühle aus. Aber wir betrachten den Begriff nochmal ganz anders. Und wenn wir uns die Zeiten anschauen, wir wollen einen starken Staat, wir wollen mehr Gesetze. Aber am Ende des Tages geht es doch um das Miteinander der Menschen. Und der Begriff Anstand sind für uns eigentlich die ungeschriebenen Regeln, die nicht nur den Einzelnen betreffen, sondern die eigentlich ja einen Umgang miteinander in der Gesellschaft darstellen. Und ich glaube, jedem Zuhörer geht es so, wenn er die Zeitung aufschlägt oder im Radio die Nachrichten hört, dass man doch das Fehlen des Anstandes überall bemängeln kann. Daher der Begriff des Anstandes in diesem Jahr.
Nun ist ja Anstand, Anständigkeit ein ziemlich weites Feld. Wie füllt man das dann mit Filmen?
Also eigentlich war in diesem Jahr der Begriff erstmal da, das Bedürfnis, sich darüber Gedanken zu machen, wofür steht der Begriff Anstand oder was fehlt uns in der Gesellschaft. Und natürlich haben wir versucht, Filme auszuwählen, in denen die Filmemacher vielleicht Situationen beschreiben, die Anstand erklären oder wo Anstand stattfindet. Ein Film kann nie die Antwort geben, was Anstand bedeutet, aber vielleicht können die Filme transportieren, nach was wir uns sehen und was Anstand für uns alle bedeuten kann, neben dem Begriff des benimm dich anständig, kleide dich anständig. Das sind ja im Grunde nur Oberflächlichkeiten, die zu diesem Begriff gehören.
Vielleicht sollte man einfach ein paar Filmtitel nennen zum Thema Anstand, anständig.
Also zum Thema Anstand, das ist ja immer im weitesten Sinne, wie gesagt, passt bestimmt der kenianische Film, der bei uns Deutschland Premiere feiert, Rafiki, in seinem eigenen Land verboten, was ja spannend ist. Übrigens auch die erste Einreichung Kenias in Cannes dieses Jahr fulminant gefeiert, zeichnet die lesbische Liebe eines jungen Paares, zweier junger Frauen, sehr berührend dargestellt und ja, der passt definitiv zu unserem Thema. Und ja, da könnte ich Ihnen jetzt Filme nennen. Im Grunde genommen, jeder einzelne Film behandelt den Aspekt des Anstandes auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Wie kommen die Filme zu Ihnen?
Indem man den Filmemachern sehr intensiv hinterher telefoniert. Anders als großen Festivals ist es ja bei einem so kleinen Festival nicht so, dass wir uns vor Einreichungen nicht retten könnten. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also man braucht eine gehörige Portion Hartnäckigkeit und versucht, ja, Filmemacher, die Filmverleihe zu überzeugen, dass es Sinn macht, auch auf einem kleinen Festival gesehen zu werden.
14 Filme stehen auf dem Programm in diesen 4 Tagen, was allerdings Bazzaro und das Festival auch auszeichnet, ist die wahnsinnig entspannte Atmosphäre. Man kann relativ eng mit den wenigen, aber immerhin sind ja doch welche da, bekannten Leuten, Filmemachern, Drehbuchautoren ins Gespräch kommen und die Gesprächsrunden laufen genauso locker ab. Was macht das aus? Sind das die Leute, die hinkommen, ihre Gäste, die sie einladen, oder ist es einfach Bazzaro und der Geist, der da rumschwebt?
Also es ist, glaube ich, eine Mischung von allem und wir sehen im sechsten Jahr, dass das auch tatsächlich als Idee aufgeht, sich anspruchsvollen Filmen in einer so wirklich wunderbaren Umgebung, wir sind ja direkt auf einer Halbinsel im Scharmützelsee gelegen, die Kulturscheune, ja, und die Wege sind sehr kurz. In diesem Jahr ist der Filmemacher und Drehbuchautor Wolfgang Kohlhase ja unser Ehrengast und die Chance, am gleichen Tisch zu sitzen wie Herr Kohlhase und seine Weggefährten, ist sehr groß. Man ist auf einem Scheunenhof mehr oder weniger verhaftet und kommt dort eben auch sehr gut ins Gespräch. Und das geht einfach auf und das ist das, was die Besucher auch an diesem Filmfest besonders schätzen.
Die Talks macht wieder Barbara Schöneberger.
Die Talks macht wieder Barbara Schöneberger und wir haben tolle Talkgäste zum Thema Anstand. In diesem Jahr den Politiker, den grünen Politiker Cem Özdemir. Wir haben den Charlie Hübner, der seinen Film Wildes Herz bei uns auch nochmal präsentieren wird. Auch zum Thema Anstand übrigens ein großartiges Werk. Und der Schauspieler Ulrich Mattes, der sich auch persönlich viele Gedanken über den Anstand macht.
Susanne Sürmund vom Film ohne Grenzen Festival, das noch bis Sonntag in Bazzaro seine Filme zeigt und mit Publikum und Filmemachern ins Gespräch kommt. Weitere Informationen finden Sie auf inforadio.de. Und noch ein Festival. Während das in Venedig in den Endspurt geht und an diesem Sonnabend seine Löwen verteilt, rollt das TIFF, das Toronto International Film Festival, den roten Teppich erst aus. Und aus Toronto berichtet für uns Anne Wollner.
Es ist schwer, in Toronto den Überblick zu behalten. Nicht außerhalb des Kinos, denn dass man den richtigen Weg in den richtigen Saal findet, dafür sorgen über 2000 Freiwillige in orangefarbenen T-Shirts, die das Festival in jedem Jahr organisatorisch unterstützen. Den Überblick verliert man eher filmisch, denn in Toronto läuft gefühlt alles, was in Berlin, Cannes und Venedig lief und eben jede Menge mehr. All jene Filme, die sich Hoffnungen machen für die Awards-Season, die Zeit im Herbst, in der Hollywood die Preise verleiht und die Zeit, die mit den Oscars endet. Vor 2 Jahren war es Barry Jenkins, der mit seinem Moonlight in Toronto für die größte Aufmerksamkeit sorgte, das Gesprächsthema der ganzen Stadt war. Dieses Jahr ist er wieder da. Sein Drama If Beale Street Could Talk wird genauso heiß erwartet wie Steve McQueen's Widows oder der neue Film vom franco-kanadischen Regiewunderkind Xavier Dolan. Sein hochkarätig besetztes Hollywood-Debüt, The Death and Life of John F. Donovan, feiert in Toronto genauso seine Weltpremiere wie Beautiful Boy von Felix van Gröningen. Eröffnet wird das Festival, und das ist ein Novum, von einem Netflix-Film, The Outlaw King, ein Historiendrama über den berühmten Krieger und schottischen König Robert de Bruce.
Robert de Bruce is an outlaw. Any man or woman who would give shelter to him or his ranks is to be executed without trial.
Toronto hat, anders als die anderen großen Festivals, keinen Wettbewerb. Hier gilt nur sehen und gesehen werden und am Ende beim Publikumspreis möglichst weit nach vorne kommen. Denn der war in den letzten Jahren ein Garant für eine Oscar-Nominierung. Ein besonderes Augenmerk legt das Festival dabei auf Filme von Regisseurinnen. Der neue Film von Claire Denis läuft, High Life, Maya von Mia Hansen-Lowe oder Land der Gewohnheit von Nicole Holofcener. Insgesamt gibt es 122 Filme von Frauen, das entspricht einer Quote von 36%. Einer dieser Filme von Regisseurinnen ist die deutsche Produktion Endzeit, ein Zombie-Film in Mitteldeutschland zwischen Jena und Weimar, ein Buddy-Movie mit 2 Frauen in einer Zweckgemeinschaft gegen die Apokalypse. Die in Berlin lebende schwedische Regisseurin Carolina Helsgaard freut sich aufs Festival.
Der Film passt ja auch sehr gut in Toronto, weil der eben kommerziell und Arthouse ist. Und in dieser Reihe, Discovery-Reihe, sind ja eben auch solche Filme, die zwischen so Arthouse und kommerzielle Filme sich bewegen. Und da passt Endzeit wunderbar.
Dafür ist Toronto eben auch da, zwischen all den großen Namen auch die kleinen zu entdecken. Denn die könnten beim nächsten Mal schon zu den Großen gehören.
Und soweit abgedreht für diese Woche. Rainer Veit sagt Danke fürs Zuhören und wünscht reichlich gute Filme. Mehr vom Kino wieder nächste Woche.
Inforadio Podcast.